Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Gerüchteküche, der Podcast.
Hallo erstmal.
Ja, wir haben uns jetzt wirklich sehr, sehr lang nicht mehr gemeldet. Es ist über 1,5 Jahre her schon. Das letzte Mal hatten wir die Sandra Aschacher bei uns zu Gast. Wir haben über Milchwirtschaft gesprochen und es hat natürlich einen Grund oder es hat sehr viele Gründe, warum wir uns so lange nicht gemeldet haben. Fangen wir mal an. Was ist passiert in der ganzen Zeit?
Ja, was ist passiert in der ganzen Zeit? Also ich bin jetzt mal seit letztes Jahr, sprich seit März 2024 in der Gerüchteküche quasi allein.
Seit Anfang März.
Seit Anfang März. Was natürlich dann auch Umstellungen im Geschäft und auch im Zeitmanagement betrifft.
Allein bedeutet, du machst wirklich alles alleine.
Genau, also ich mache Service, ich koche, ich putze, ich wasche ab, okay. Kauf ein, ich mache wirklich alles allein.
Wir wollen da gar nicht jetzt da groß drum herum rennen. Dein ehemaliger Serviceangestellter ist leider aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Und wieso bist du noch allein?
Ja, ich bin deswegen noch allein, weil die Suche nach dem oder derjenigen Person, die ich gerne gehabt hätte oder gerne habe, sehr erfolglos war. Also das war wirklich das nicht zu finden, was ich gerne gehabt hätte.
Was hättest du denn gern?
Ja, wie gesagt, ich brauche halt...
Oktopus mit 8 Armen.
Nein, ich brauche halt nicht nur 2 Hände, um einen Teller von A nach B zu tragen, sondern ein bisschen mehr Engagement im Bereich alkoholfreie Getränke, ein bisschen Mitarbeit, Weinstand, also um sich außen, um das zu kümmern, was im Restaurantbereich, im Außenbereich passiert. Und das war nicht zu finden. Es waren zwar Möglichkeiten, 2 Hände zu kriegen, aber das war mir dann das einfach nicht wert.
Das heißt also, der Servicemitarbeiter ist nicht nur die Person, die Teller oder Gläser von A nach B und von B nach A trägt?
Ja, wie gesagt, das ist eine Definitionsfrage. Wie gesagt, in manchen Lokalen ist der Servicemitarbeiter nur der, der von A nach B trägt. In so einem kleinen Setting, wie in meinem Fall, dass man wirklich zu zweit agiert, wäre es dann schon so gewünscht von meiner Seite aus, dass da außen auch ein bisschen ein Eigenengagement nicht zustande kommt und das
okay, also
hat sich nicht ergeben.
Einerseits, also ich weiß, um was es dir geht, diese Getränke, alkoholfreie Getränkebegleitung, sich dort einzubringen, vielleicht auch Dinge selbst zu machen, aber auch genau. Wahrscheinlich Warenstand hinsichtlich Getränken.
Genau, also einfach da ein bisschen Überblick haben, was ist an Ware da, was wird verkauft und da auch ein bisschen das Spiel auch mit mir zusammen auszuarbeiten, was würde man gern ausschenken, was würde man gern von der Saison her ausschenken, was würde passen und dann halt auch, wie gesagt, eventuell so 2, 3 Geschichten zu den bestehenden Sachen, die wir eh haben, so 2, 3 Geschichten im alkoholfreien Bereich eventuell selber machen, auch alkoholische Cocktails, wie immer, oder halt Aperitif-Geschichten oder solche Sachen vielleicht damit einzubauen. Das wäre so der Wunsch gewesen, aber das war bis dato nicht dabei.
Jetzt ist es ja so, dass du eigentlich relativ, wie sagt man da am besten, arbeitnehmerfreundliche Dienstzeiten hättest in der Gastro.
Ja, ich habe seit letztes Jahr im Mai dann, auch aufgrund dessen, dass ich dann allein war und dann auch aus für mich, ja, wahrscheinlich auch wirtschaftlicher Sicht irgendwann dann nach 10 Jahren entschieden, mich mit das Geschäft aufzugeben. Das heißt, das wäre in dem Fall der Servicemitarbeiter von Montag bis Freitag in einem Abendbetrieb eben vorhanden, nötig gewesen. Samstag, Sonntag frei, Feiertage frei, Weihnachten frei, im Sommer 14 Tage bis 3 Wochen Betriebsurlaub. Aber anscheinend ist das nicht genug.
Okay. Wundert dich das?
Es wundert mich schon ein wenig, weil in der Gastronomie heißt es immer von wegen, ja, und wir haben kein Personal, wir finden kein Personal, weil die Arbeitszeiten schlecht sind und das ist schlecht und das passt nicht. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ich sage, ich habe nur einen Abendbetrieb, also Gäste kommen um 18 Uhr bis 18.30 Uhr im Normalfall. Ich sage jetzt einmal, wenn mit einem normalen 8-Stunden-Tag, selbst wenn der Kellner, sage ich mal, oder der Front-Office-Mensch
oder die Front-Office-Menschin,
genau, eine Dame natürlich auch, nachmittags um 3 anfängt, ist das wahrscheinlich auch genug. Oder wenn er um 4 anfängt, ist auch noch genug. Aber anscheinend ist das nicht das, was die Menschen wollen.
Okay. Ja. Du bist also alleine.
Ja, und hat demzufolge haben wir ein bisschen, also habe ich ein bisschen umstrukturiert. Sprich, wir haben Tische verändert, aus einem Raum Tische raus und dafür runde Tische rein, dafür weniger Tische rein, dass man sagen, von wegen so bis zu 12 Personen am Abend kriege ich problemlos allein hin. Haben auch menütechnisch ein bisschen so umstrukturiert, dass ich sage, von wegen die ersten 2, 3 kalten Gerichte kann ich so 70 bis 80% vorbereiten und dann nur noch finishen, dass ich das eben vom Ablauf her ganz gut hinkriege und das funktioniert aber eigentlich, muss ich sagen, relativ gut.
Gut, wird gut angenommen.
Also ich habe bis dato nichts Negatives gehört, dass es nicht gepasst hätte, seit im letzten Jahr.
Ja, du bist im Service ja, also sagen wir anders, du warst früher immer derjenige, der gesagt hat, Service wäre nicht so deins, weil ja, du bist Küche und Küchenumgang gewohnt, aber nicht Menschen im Service, also Gäste zu bedienen im Service. Aber ja, ich habe so das Gefühl, ich mein, wir sprechen ja doch sehr oft darüber, dass sich das ein bisschen ganz, ganz anders jetzt entwickelt hat und herauskristallisiert hat.
Ja, man ist halt dann wahrscheinlich, wenn man lange selbstständig ist, mehr wird als irgendwas anderes. Und dazu gehört einfach auch die Kommunikation. Ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich besser in der Lage bin, das zu transportieren am Gast, weil ich ja weiß, was ich will, als wenn man es dann über eine andere Stelle, wirklich noch einer zweiten Person, das noch, sage ich mal, irgendwie kundtun muss und ein Gefühl dafür kriegen muss, was ich mache und der es dann an den Gast vermittelt, als wenn ich es gleich selber mache. Also das ist schon so, dass ich glaube, dass ich das ganz gut hinkriege.
Okay. Gibt es eigentlich viele Nachfragen, was du machst, warum du das machst, wie du das machst, also Speisen zubereiten in dem Fall jetzt?
Ja, wir hatten diese Woche, glaube ich, Volkshochschulkurs Nummer 2. Nein, es ist schon so, dass natürlich gerade in dem Bereich vegane Küche ohne Ersatzprodukte, dann schon die Nachfrage ist, wie funktioniert es, warum machen wir das, warum haben wir überhaupt, sage ich mal, das Geschäft verändert von Start, ganz die Verwertung bis jetzt pflanzlich, ist natürlich immer die Nachfrage, warum passiert das, was ist das der Beweggrund dahinter und auch wie funktioniert es, wie wird es gemacht. Mhm. Klar, ist eigentlich jeden Abend.
Okay. Ja, ich merke, es ist unterschiedlich. Du bist, wenn du jetzt nach Hause kommst am Abend, du startest um 18.30 Uhr genau. Mit dem Menü, so die Gäste auch wirklich pünktlich sind und alle da sind. Aber das weiß ich von dir, dass das ganz gut eigentlich im
das
Schnitt funktioniert.
Grundsätzlich.
Also Ausreißer nach oben und unten gibt es immer. Welche, die um 17 Uhr schon die Nase an die Scheibe drücken.
Ja, das gibt es immer.
Ja, aber ich weiß ja, wenn du heimkommst und wann du heimkommst, also es hat sich grundsätzlich ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel in der Zeit verändert, wann du heimkommst. Obwohl du alleine bist und obwohl du jetzt zum Schluss eben den Schlussdienst, also sprich Gläser waschen, Geschirr waschen, wegräumen und so weiter, alles selbst machen musst.
Ja, es ist vom Ablauf her, witzigerweise hat sich das für mich ja, anders ergeben. Ich habe es für mich wahrscheinlich besser im Griff. Mhm. Und ich gehe deswegen wahrscheinlich oftmals nicht später nach Hause, als wenn wir zu zweit wären. Mhm. Weil ich aber halt auch währenddessen, ich arbeite und nebenbei schon mal die Spülmaschine voll mache, Glasl nebenbei wasche, weil ich muss den Gästen ja nicht beim Essen zuschauen. Ich meine, ich habe ja dann andere Sachen, die ich machen kann oder machen muss, logischerweise. Und ich kann dann schon auch die ersten Gläser abwaschen und Teller muss ich eh nebenbei waschen, weil wir haben nicht so viel Platz in der Küche, dass man alles irgendwie abstellen kann. Also muss das eh nebenbei passieren. Mhm. Und deswegen ist der Ablauf eigentlich, wie gesagt, ich sage jetzt mal grob, wenn die letzten Gäste zur Tür raus sind, gehe ich im Normalfall eine halbe bis dreiviertel Stunde später auch nach Hause.
Mhm. Perfekt. Wie geht es dir damit, dass du allein bist?
Dann grundsätzlich geht es mir ganz gut damit. Es ist natürlich so, dass du halt natürlich die Zeit, die du im Lokal verbringst, so gar keine menschliche Ansprache hast in irgendeiner Form. Ist manchmal besser, manchmal schlechter.
Aber hattest du die vorher mehr?
Naja, wenn wir das Mittagsgeschäft noch dazu hatten, dann der Kollege kam natürlich um 11 in der Früh oder um 10 in der Früh, dann ist einmal der Kaffee trunken worden, dann ist ein bisschen drascht worden, man hat dann schon ein bisschen mehr Austausch gehabt, das muss man schon sagen, den du natürlich jetzt nicht hast, weil wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt in der Früh um trotzdem, obwohl man nur abends aufhört, ja um 9 spätestens an, dann ist der Zeitablauf schon so, dass man sagt, von wegen, du hast da dann den ganzen Tag, wo du eigentlich mit niemandem redest. Mhm. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen lustiger, manchmal ein bisschen nicht so lustig.
Ja. Wie vertreibst du dir da die Zeit? Ich meine, ist mir schon klar, du hast Vorbereitungen zu treffen.
Nein, ich hab natürlich zu arbeiten, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich, ich habe das iPad mit. Und so wie andere Menschen Musik hören, läuft bei mir halt den ganzen Tag irgendein Streamingdienst, es laufen irgendwelche Serien im Hintergrund. Also wenn mich Menschen anrufen, die glauben, bei mir im Laden ist Halligalli und das sind 15 Leute im Haus, weil halt nebenbei irgendwie quasi irgendein Film läuft.
Ja, ich weiß. Du neigst nämlich dazu, gerne zu spoilern, wenn wir dann gemeinsam irgendeine Serie anschauen. Das ist eher...
Ja, ich habe dann quasi alles schon mal im Endeffekt gesehen oder auch nicht wirklich gesehen, weil ich kann ja den ganzen Tag auf dem Bildschirm klotzen, ich muss ja arbeiten.
Aber du hast zumindest gehört.
Es läuft halt so im Hintergrund, dass ich wenigstens irgendwas Geräuschkulisse, weil ich ein bisschen was habe.
Ja. Ich finde, du bist irgendwie entspannter. So blöd es jetzt klingen mag, seit du alleine bist, wirkst du sehr, sehr konzentriert und sehr, sehr orientiert, also zielorientiert. Du weißt eigentlich, was du am nächsten Tag oder wir sehen uns meistens dann in der Früh, du weißt, was du an dem Tag alles auf den Tisch bringen möchtest. Und ich weiß, dass du dir da immer einen Plan zurechtlegst. Aber ja, du wirkst als Person im Großen und Ganzen irgendwie entspannter.
Ja, wie gesagt, ich kann halt auch keinem mehr irgendwas umhängen und kann sagen, wegen der ist schuld oder du hast halt keine Reibungspunkte und keinen Streitpunkt mehr, weil im Endeffekt bin ich für alles das verantwortlich, was dort passiert. Und dementsprechend muss man es mit sich selber ausmachen. Und wenn halt mal was dabei ist, wenn man sagt, wegen, ja, das war jetzt nicht so prickelnd, kann ich mit mir selber streiten, aber das muss man mit sich selber ausmachen dann halt in dem Fall. Und das macht es natürlich emotional wahrscheinlich auch ein bisschen anders, wenn man keinen Reibungspunkt hat. Mhm. Macht es natürlich wahrscheinlich einfacher.
Ja. Bist du trotzdem noch auf der Suche?
Ja, wenn sich das ergeben würde, was ich suche, würde ich wahrscheinlich schon sagen, ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich mich mittlerweile jetzt nach einem Jahr, glaube ich, so arrangiert mit der Situation, dass ich sage, von wegen, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich es noch verändern wollen würde.
Da fällt mir ein, weil es halt gerade aktuelles Thema ist, eine zweite Person könnte vielleicht auch ein Lehrling sein. Großes Thema.
Ja, großes Thema. Wir haben in letzter Zeit bei einigen anderen Podcasts besprochen und auch meine Meinung dazu kundgetan. Grundsätzlich ja. Es würde ja ab 1. Juli die Möglichkeit geben, Lehrlinge aufzunehmen, was sich insofern ein bisschen schwierig gestaltet, weil ich bis heute auf Nachfrage beim Ministerium oder auch bei der Wirtschaftskammer keinen Lehrplan zu sehen bekommen habe und ich also nicht genau weiß, was man dem eigentlich beibringen soll, dem Lehrling.
Also um das ganz kurz für alle zu erklären, die vegetarisch-vegane Kochausbildung, sprich Lehre,
gibt es
seit 1. Juli.
1. Juli.
Ja. Es gibt ein paar Punkte, warum du sagst, du bist nicht ganz glücklich damit.
Ja gut, ich meine, der erste Punkt ist, dass es aus der veganen Kochlehre jetzt eine vegetarische Kochlehre geworden ist, also vegetarisch-vegan. Mhm. Was für mich schon die Problematik ergibt, dass der Lehrling bei mir ja alles das, was vegetarisch wäre, sprich Eier, Milch, Käse, Butter, bei mir nicht lernen könnte. Mhm. Das heißt, ich müsste eine Lösung finden, ob der in einem Zweitbetrieb für ein paar Wochen geht, das dort lernt, oder ob es über die Wirtschaftskammer oder über die Wifi oder irgendeine Kurse geben würde, wo man praktisch den Lehrling hinschicken kann. Nur dazu fehlt halt jegliche Information. Mhm. Und zwar wirklich jegliche. Es gibt ein sogenanntes Amtsblatt, haben sie herausgegeben, mit sehr skurrilen Aussagen, wo dann irgendwelche Soßen mit Mandelmus gemacht werden sollen und weiß ich nicht, und irgendwie die österreichische Küche, also, ich glaube, Punkt 416 oder so, wo die österreichische Küche nachgebildet werden soll in veganen, wer kommt denn auf so eine Idee bitte? Das ist doch an der Grundidee dieser Ausbildung gänzlich vorbei, dass man einem Lehrling beibringen muss mit einem Ersatzprodukt, was zu produzieren, was so aussieht wie österreichische Küche. Mhm. Das kann doch nicht der Plan sein.
Wir reden vom Wiener Schnitzel,
vom Schweinsbraten. Vom Schweinsbraten, von solchen Sachen. Das kann ja nicht der Plan sein, dass man sich so viel einbildet auf eine, sag ich mal, österreichische Küche, dass man diese Geschichte vegetarisch-vegan um jeden Preis diesen Stempel aufdrücken muss. Das ist auch, glaube ich, an dem vorbei, was die Community, die da dahinter steht, eigentlich wirklich konsumieren will.
Ich frage mich auch ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja natürlich auch, keine Ahnung, asiatische Lokale bei uns, genau, und griechische Lokale, alles Mögliche. Dort gibt es ja auch Köche und vielleicht auch Lehrlinge. Ja. Müssen die dann auch österreichische Produkte? Wie lächerlich. Oder? Was soll ein asiatischer Koch ein Wiener Schnitzel machen in seinem Lokal?
Ja, wobei das ja immer schwierig ist, dass diese österreichische wie man es immer nennen mag, das Lehrgesetz oder wie es auch immer heißt, ja sowieso schwierig ist, weil der Asiate an sich in Österreich sowieso keinen Lehrling ausbilden darf, weil er keine österreich-typischen Fleischgerichte anbietet. Mhm. Das ist ja das Nächste, das ist ja alles so skurril. Und ich glaube, dass man dieses ganze Thema jetzt die letzten 1,5 Jahr, so lange haben sie es gebraucht bis dorthin, ohne dass es einen Lehrplan gibt, das muss man auch sagen. Also sie haben 1,5 Jahr lang gebraucht, haben eigentlich nichts Schriftliches in der Hand. dass man da einfach vielleicht von der falschen Seite das Ganze aufgezäumt hat. Mhm. Und vielleicht unseren eigentlichen Beruf, den Beruf des Kochs, vielleicht hätte modernisieren können oder das modular aufbauen oder was auch immer. Mhm. Das weiß ich nicht.
Ich finde es eigentlich erschreckend, dass man sagt, ja, wir machen jetzt eine Lehre, aber es gibt keinen Lehrplan. Man darf auch weiter ausführen. Es ist auch noch nicht klar, wo die Lehrlinge in die Schule gehen sollen, genau. Weil es werden jetzt nicht wahnsinnig viele sein, die vegan, vegetarische oder vegetarisch-vegane Ausbildung machen. Das heißt, man wird sie eher zusammenfangen und an einen Ort in die Schule genau. schicken. Könnte dann Tirol auch sein.
Da, wo die meisten Lehrlinge wären, dort wäre wahrscheinlich dann auch dann, sage ich mal, die Schule.
Aber
Zeit
nicht einmal
abzugelten.
Das steht fest. Es steht ja auch nicht fest, was dort in der Schule beigebracht werden soll.
Es gibt auch keine
das beibringt?
Nein, es gibt keine Prüfungsgerichte, mhm. wo man sagt, von wegen, das wären die Gerichte, die praktisch, wie bei der normalen Kochlehre, gibt es ein bestimmtes Spektrum an Gerichten, die während der praktischen Prüfung drankommen können. Mhm. Es ist bis heute nicht definiert, welche Gerichte das sein sollen. Mhm. Und ich glaube, dass es dem Lehrling gegenüber nicht fair wäre, ihm jetzt zur Stelle anzubieten, mhm. ohne zu wissen, ob ich das in meinem Lokal überhaupt leisten kann. Was dort dann irgendwann, wenn sie irgendwann mal einen Lehrplan daherbringen, ob das dann von mir abzubilden ist. Mhm. Also das wäre ja dem Lehrling gegenüber nicht fair. Deswegen habe ich auch gesagt, ich kann, solange ich nicht weiß, was da passiert, nicht guten Gewissens einen Lehrling aufnehmen.
Ja. Diese Thematik wird in den sozialen Medien ja auch ziemlich kontroversiell diskutiert. Es gibt halt die Hardcore-Vegan-Gegner, die halt sagen, ja, wegen 5% der Bevölkerung, wer soll denn das? Und ich werde ja nicht jemanden, der nicht alles abdecken kann, einstellen. Das ist, kann ja nur ein Defizit sein für jemanden, der das macht. Ich finde, dass es da schon beginnt, weil ja auch nicht klar ist, was mit dieser Lehre bezweckt werden sollte.
Ja, es wird so viele Sachen, es ist ja Doppellehre ausgeschlossen, dass man praktisch zwei Lehrgeschichten kombiniert. Und lauter so Sachen, das ist also sehr, sehr skurril eigentlich. Und natürlich kann derjenige, der jetzt, sagen wir mal, vegane Ausbildung macht, dann nachher nicht in einem Schlüssellokal anfangen. Aber das ist ja auch nicht der Plan dieses Menschen. Man muss ja auch eins ganz klar sagen, Menschen, die sich dafür interessieren, eine vegane oder vegetarische Kochlehre zu machen, oder wie es dann immer heißen mag,
die wollen wahrscheinlich
der will
nicht.
Ja eh kein Fleisch anfassen. Also der wird auch nie in die Situation kommen, in einem Lokal zu arbeiten, wo Fleisch angeboten wird. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und die Zahl der Lokale, die, sag ich mal, pflanzenbasiert arbeiten, die wird ja über die nächsten Jahre nicht weniger werden, sondern ich glaube, sie wird mehr werden. Also werden die Chancen schon da sein für diese Auszubildenden.
Ja, ich könnte mir aber allerdings auch vorstellen, dass in einem größeren Betrieb, wo man vielleicht auch vermehrt Augenmerk setzen möchte, eben auf pflanzliche, also pflanzenbasierte Ernährung, dass man sagt, okay, wir stellen zusätzlich jemanden ein, der das alleine abdecken kann, ne?
Natürlich, aber das ist natürlich eine Frage, was machst du mit dem, wenn dann, sag ich jetzt einmal, 3 Tage lang keiner was Vegetarisches isst, was macht er dann? Steht er dann 3 Tage lang nur rum und schaut, weil er nichts anderes machen kann? Ja. Das ist natürlich dann schon eine schwierige Geschichte, das muss man schon ganz klar sagen.
Das stimmt. Ich meine, ich sehe es ja, wenn wir beide essen gehen, dass das immer schwierig ist für dich, nachdem du dir jetzt seit über 1,5 Jahren schon vegetarisch ernährst.
Ja.
Und ja, mein Fleischkonsum hält sich eigentlich auch sehr, sehr, sehr in Grenzen. Es ist immer abwechselnd mal mehr, mal weniger, muss ich sagen, aber eigentlich eher Tendenz zu weniger.
Ja, aber es ist immer die Tendenz, wenn wir jetzt überlegen, wir haben was zu feiern und wir haben die Schwiegermama mit, die natürlich, sag ich mal, eher österreichische Küche bevorzugen wird und dann mal ein Tafelspitz oder mal ein Schnitzel oder irgendwas essen will und wir dann da Lokale aufsuchen, wo sie was zu essen kriegt, wird es natürlich für mich im Großteil schwierig. Und wenn es dann was gibt, dann schmeckt es nach Krankenhaus. Und das ist immer die Thematik, jeder erklärt immer von wegen, jeder Koch, der Koch lernt, kann auch vegetarisch oder vegan kochen. Wenn es so einfach wäre, dann würde ich was Vernünftiges zu essen kriegen.
Ja, diesbezüglich habe ich mir neulich in Social Media eine heiße Diskussion mit offenbar einem gelernten Koch geliefert, der mal gesagt hat, das sind ja nur Rezepte und er könnte ja alles kochen. Ich habe ihm dann erklärt, dass es nicht darum geht, Dinge zu ersetzen, sondern Dinge vielleicht anders zu erfinden, neu zu erfinden, genau. Wenn man das so möchte. Und dass das eigentlich in der Ausbildung darum gehen sollte. Ich bin dann leider Gottes eben eines Besseren belehrt worden, eben mit dieser Geschichte von wegen, es wäre wichtig, dass wir österreichische Gerichte kochen. Ja, dann sind wir erst wieder bei den blöden Ersatzprodukten.
Genau, das ist ich glaube, dass das alles ein bisschen am Thema vorbei ist.
Schade.
Und wie letztens in einem Podcast schon besprochen habe, ich weiß nicht genau, was da dahinter steckt. Das fühlt sich irgendwie alles so an, als ob man mit so einer angezogenen Handbremse mal einen Versuchsballon startet und sagt, wir starten jetzt mal. aber wir lassen uns eigentlich nicht wirklich von der Leine, wir schauen mal, was passiert.
Naja, gut, das wäre typisch Österreich, schauen wir mal.
Ja, und das ist aber eigentlich schade, weil es schlimm ist, wir wären in Österreich, wäre das erste Land, das das auf die Füße bringt und das wäre halt schon nochmal, was man mal herzeigen könnte, dass man also auch einen Schritt weiter denkt.
Ja, ich meine, es ist so, dass oftmals auch als Erklärung, vor allem in den sozialen Medien gebracht wird, ja, die Lokale halten sie ja eh nicht. Weil in, keine Ahnung, Kitzbühel hat es ein veganes Lokal gegeben, das war halb sehr offen, hat dann wieder zugemacht. Ich meine, ich entgegne dann, naja, aber es haben auch andere Lokale geöffnet und wieder zugemacht. Ich meine, wie viele Lokale haben wir seit deiner Eröffnung vor über 10 Jahren kommen und gehen sehen? Leider, es tut mir leid um jeden Einzelnen, weil jeder, der den Mut hat, sollte belohnt werden, aber offensichtlich funktioniert es nicht. Und,
Nein, sind auch die wirtschaftlichen Situationen halt einfach aktuell schwierig für alle. Mhm. Und dann zu sagen, von wegen, man sieht natürlich dann, wenn ich das sehen will, dass die Veganer zusperren, dann sehe ich, dass die Veganer zusperren. Wenn ich halt sage, von wegen, ich schaue ein bisschen differenzierter hin und sage, von wegen, na, ich habe jetzt aber 10 andere gesehen, die zusperren und nur 2 Veganer.
Das stimmt.
Das ist, wie jeder halt drauf schaut. Das ist immer ganz seine eigene Sicht von jedem.
Ja, aber um eigentlich auf die Frage zurückzukommen, würdest du einen Lehrling ausbilden?
Grundsätzlich ist es natürlich immer, sage ich mal, ja. Es ist natürlich die Frage, wenn du so einen Betrieb führst wie ich aktuell, du hast nur abends auf. Du bist im Prinzip allein mit dem Lehrling. Das ist immer die Frage, ob er dann nicht irgendwann zur billigen Arbeitskraft verkommt. Weil wie viel Zeit habe ich und wie viel Zeit kann ich investieren, um ihm wirklich Sachen beizubringen, zu zeigen? Oder müsste er quasi im Normalbetrieb einfach mitlaufen? Und da stellt sich für mich halt die Frage, ob das dem Lehrling gegenüber fair ist. Das müsste ich in dem Fall dann, wenn es soweit wäre, dass sie mal einen Lehrplan daherbringen, dass man mal ein bisschen Informationen dazu hat, müsste man sich das ganz klar anschauen. Das kann ich gar nicht sagen. Und man muss sich ja aktuell auch, ist es so, dass du ja an die vegane Gesellschaft oder wie immer ans Bundesministerium schreiben musst und dann wird geprüft, ob du überhaupt ausbilden darfst, ob dein Betrieb dafür geeignet ist. Wobei ich mir da die Frage stelle, sie haben keinen Lehrplan, aber sie wollen mich prüfen, ob ich geeignet bin. Nach welchen Kriterien machen die das denn eigentlich? Also das ist ein bisschen eine skurrile Nummer.
Okay. Ja. Naja, wir werden ja sehen, was da nachkommt und weitergeht. Wie gesagt, die Lehrlinge scharen sich nicht um Betriebe und reißen sich nicht drum. Wobei das auch wieder, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ich weiß, du hast Kontakt
mit Wien.
Mit Wien, mit einigen Lokalen und auch mit Tirol und so weiter. Genau. Es gibt ja wohl Interesse. Also es ist nicht so, dass sich niemand interessiert dafür.
Aber natürlich, das überbordende Interesse ist natürlich auch nicht da. Aber das liegt natürlich auch daran, dass bis dato jetzt 1,5 Jahre eigentlich schlecht bis gar nicht kommuniziert wurde.
Vor allem, glaube ich, nicht ausreichend kommuniziert wurde, wie schaut diese Lehre aus?
Genau,
aber wie gesagt, es gibt keinen Lehrplan.
Sie wissen ja aktuell selbst nicht, was sie kommunizieren sollen. Und ich glaube, dass es daran eigentlich liegt, dass es einfach nicht kommuniziert ist und auch nach außen nicht getragen ist. Und somit wird nämlich derjenige, der es gerne machen würde, ja momentan auch nicht wissen, wie funktioniert es.
Was anderes, ich meine, es gibt nicht so viele rein vegane Köche. Und jetzt ist es ja so, dass du ja in dem Sinn auch nicht wirklich eine vegane Ausbildung genossen hast.
Nein.
Weil die gab es damals noch nicht, wenn du deine Lehre gemacht hast. Aber nichtsdestotrotz, es wird Leute geben müssen, die den Lehrlingen gegebenenfalls eben veganes Gerichte zubereiten, veganes Kochen beibringen, Warenkunde beibringen.
Genau.
Und würdest du das machen?
Ja, natürlich. Wir haben jetzt mal versucht, was auf der Wifi aufzulegen, einen Kurs für, der glaube ich heuer im September, Ende September starten soll. Ist auch aktuell eher die Nachfrage eher schwindend gering, sage ich jetzt mal. Aber da haben wir mal so eine Kursgeschichte aufgelegt, wo man sagen, mit 140 Stunden knapp, dass man so eine Weiterbildungsgeschichte machen kann. Natürlich, das würde ich schon machen.
Aber das ist für bereits ausgelernte Köche. Also wäre das eine Zusatzausbildung, die eigentlich ja viele, vor allem Leute, die mit der Kochausbildung selbst nichts zu tun haben oder mit Gastronomie nichts zu tun haben.
Nicht machen können.
Nein, aber die das fordern, dass eben das als Zusatzausbildung gemacht wird.
Ne? Was aber ja grundsätzlich dem Nachwuchs nichts bringt, der jetzt gern kochen lernen würde.
Und kein
Fleisch anfassen will oder nicht mit tierischen Produkten arbeiten will. Dem bringt natürlich so ein Aufbaukurs gar nichts.
Aber du würdest lehren.
Ja, natürlich. Na bravo. Nein. Ich glaube, dass das auch die letzten Jahre vielleicht ein bisschen entspannter geworden ist. Ich glaube, vor 10 Jahren, wenn mir einer gefragt hätte, ich sage, mache ich auf keinen Fall. Sehe ich heute wahrscheinlich auch ein bisschen anders, weil ich glaube, dass du, wenn du nicht investierst in diese Geschichte, wird da langfristig gar nichts bei rauskommen. Und du kannst nicht immer noch sagen, wir haben nicht. Ich glaube, man muss auch was tun. Mhm. Wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen mehr tun, aber sehe mich aktuell nicht in der Lage dazu.
Okay. Zum Thema du als Lehrender, du hast dich weiterentwickelt. Und ich, so wie du auch sagst, vor ein paar Jahren wäre das wahrscheinlich gar nicht der Ding gewesen. Jetzt ist es schon eher so, weil ich ja weiß, dass du das, was du machst, dafür brennst du und das machst du gern und du bist dann auch extrem interessiert dran und du möchtest es dann, die Dinge, die man am Herzen hat oder die man im Herzen trägt, über die spricht man ja gern.
Ja,
ne?
Natürlich.
Und ich glaube, du könntest das auch gut vermitteln und diese frühere, wie soll man sagen, Lehrzeiten in der Gastronomie, vor allem in der Küche, waren, glaube ich, früher mal, wie du gelernt hast, extrem schwierig, extrem hart. Ich glaube, dass sich da Gott sei Dank sehr, sehr viel verändert hat.
Ja, ich meine, natürlich, wenn wir sagen, die Zeiten, sagen wir, die vor 30 Jahren waren, die sind natürlich mittlerweile vorbei, weil Arbeitsschutz hin, Arbeitsschutz her. Es ist auch so, dass die Menschen natürlich mittlerweile schon gespannt haben, dass 15 Stunden Arbeiten am Tag nicht unbedingt normal ist. Und das Ganze für so wenig Geld wie möglich und am besten nur feiertags und am Wochenende und überhaupt und generell dauernd. Das ist die eine Seite.
Ja, vor allem soll der Lehrling ja nicht zu dem verkommen, dass er immer nur die Arbeiten machen muss, die die anderen nicht machen mögen.
Natürlich. Wobei das
Kinder weiß, Erdäpfel schön.
Wobei das darf ich nicht sagen. Also ich habe in meiner Ausbildung wirklich alles genossen und alles machen dürfen. Das war damals schon so. Aber es war natürlich von den Arbeitszeiten und auch von den Bedingungen weit weg von dem, wo wir jetzt angekommen sind. Ich sage immer, das hat man nicht geschadet, aber auf der anderen Seite hat sich halt einfach die Welt entwickelt. Wir reden alle von Work-Life-Balance, wir reden alle von 4-Tage-Woche. Ja, und dann ist es halt auch nicht mehr zeitgemäß, dass der Kochlehrling oder der Restaurantfachmann-Lehrling jeden Tag 12 Stunden arbeitet, 14 Stunden arbeitet. Das wird es halt auch in der Form nicht mehr geben. Hm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Betriebe, die saisontechnisch arbeiten, wo es oftmals gar nicht anders geht, wo es während der Saison müssen die alle zubegreifen. Da sind es halt einmal 12 Stunden. Und dann gibt es halt auch wieder Tage und Wochen, wo sie halt nur 6 Stunden wirklich am Arbeiten sind. Das ist bei uns auch gesetzlich ein bisschen schwierig, weil das irgendwie nicht möglich ist, das abzudecken in irgendeiner Form, dass man das irgendwie regeln kann. Mhm. Sondern der Kollektivvertrag ist da schon relativ starr, dass du maximal, glaube ich, 10 Stunden am Tag arbeiten darfst und so eine Ruhepause brauchst und. Das ist natürlich in einem Beruf wie der Gastronomie manchmal natürlich wahrscheinlich in ganz manchen Betrieben nicht wirklich einfach zu handeln.
Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was sich da noch weiterentwickeln wird in der Hinsicht. Ich kriege so einen vorderster Front ja mit bei dir. Was hat sie noch getan voriges Jahr? Warum waren wir so lange abwesend
Der Podcast-Schiene? Das Kind hat sich letztes Jahr für Olympia qualifiziert.
Ja.
Im Februar, sprich, es ist praktisch von Februar bis August, sage ich mal, so emotional relativ viel in die geistige Planung, sage ich jetzt einmal, dieser Olympiateilnahme gegangen.
Dann, wir waren natürlich
vor Ort. Wir waren dann auch in Paris bei der Olympiade vor Ort. Mhm. Und ja, da ist natürlich ein anderes Thema im Kopf und sind viele Themen, die halt auch mit reinspielen. Und deswegen war halt auch diese Podcast-Geschichte, sage ich mal, nett. Das ist was man jetzt sofort und unbedingt machen wollte und musste.
Es hat dann doch auch ein bisschen nachgewirkt, glaube ich, weil das hoch emotional war. Natürlich. Also der Jan war der Erste, der sich in der Sportart Freiwasserschwimmen der erste Österreicher, der sich in dieser Sportart jemals qualifiziert hat. Er ist einer von denen gewesen, die in der ach so schmutzigen Seine geschwommen sind. Also es hat auch da ganz viel Trara drum gegeben, ob es überhaupt stattfinden kann, ob es verschoben wird, ob es woanders ausgetragen wird. Nein, es war dann genau so, wie es geplant war. Es ist durchgeführt worden.
Und in Summe war es eine großartige Veranstaltung.
Ja, also ganz Paris war cool. Es war ein großes Fest eigentlich.
Und das hat alles super
geklappt, muss man wirklich sagen. Auch wir sind logischerweise sehr veröffentlicht dort unterwegs gewesen. Und das war echt sensationell, wirklich cool gemacht.
Ja, wirklich hervorragend. Gibt es gar nichts zu sagen. Das war eine Sensationsveranstaltung, wo man sagt, deswegen kann man nur gratulieren, dass man Veranstaltungen dieser Größe in einer Stadt über die Bühne bringt, ohne auch noch ein größeres irgendwie Aufsehen.
Ja, es ist gar nichts passiert.
Nein, nichts. Es war eigentlich gar nichts. Es war extrem gut organisiert von den Zutritten, es war extrem gut organisiert von Lenken des öffentlichen Verkehrs, Also es war wirklich, wirklich gut gemacht.
Ja, na, war toll zum nicht nur, logischerweise nicht nur der Bewerb, ja, sondern auch sonst die Stadt zu sehen, genau, und wie ruhig das eigentlich runtergegangen ist. Und trotzdem hast du natürlich überall gespürt, da sind gerade Olympische Spiele. Genau. Aber ja, na, war ganz eine tolle Erfahrung. Und wie gesagt, hat dann hinten nach emotional nachgewirkt, das alles zu verarbeiten, weil es war von Februar eben, wo er sich qualifiziert hat in Doha, bis dann eben Paris und hinten nach noch, ja, es war dann leider Gottes im Oktober wieder der Jan, der uns ein bisschen geschreckt hat. Der hat dann notoperiert werden müssen an der, genau, Hüfte. Aber auch das ist gut vorübergegangen, aber auch da war dann die Zeit und der Gedanke an den Podcast natürlich meinerseits vor allem
eher enden wollen.
Ja, eher enden wollen oder hinten angestellt, das stimmt.
Nein, nein, aber wie gesagt, solche Sachen gehören zum Leben dazu und es ist dann nicht immer alles gleich. Mhm. Und das, wie gesagt, macht halt das Leben auch aus. Das muss man schon sagen.
Das stimmt, ja.
Nein, wie gesagt, jetzt sehen wir mal, wo das noch hinführt. Jetzt kommt immer der Sommer.
Ja, aber zuerst gibt es noch was, worüber wir schon noch reden müssen. Voriges Jahr, Ende des Jahres, es hat natürlich wieder die Bewertungszeit gegeben. Zwei Dinge, also zwei große Bewertungen hat es gegeben in Graz.
Ja, das stimmt. Nein, wie gesagt, Gumio war letztes Jahr im November.
Ja.
Für mich natürlich sehr angenehm, dass wir diesen halben Punkt von 14,5 auf 15 bekommen haben, um die dritte Haube zu erhalten.
Ja, Gerüchteküche hat also jetzt drei Hauben.
Genau, was natürlich im Zuge dessen, dass ich von, sag ich mal, Anfang März ab quasi allein oder faktisch allein war, was auch für mich, sagen wir, emotional schon so, also von wegen, coole Hausnummer, lässig gemacht und taugt mir emotional auch sehr. Mhm. Ist aber natürlich alles, muss man immer auch relativieren. Das ist eine Bewertung von einer Person oder von zwei Personen, keine Ahnung, wie viele da kommen, die halt wahrscheinlich einmal im Jahr in deinem Lokal sitzen.
Nein, das ist eine Momentaufnahme.
Und eine Momentaufnahme machen und sagen, wegen, wenn du an dem Tag krank bist oder ein bisschen schlecht gelaunt oder irgendwas, kann es natürlich auch schief gehen. Also das sagt grundsätzlich über dein wirtschaftliches Tun natürlich relativ wenig aus. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein emotionales Bauchpinseln. Mhm. Man fühlt sich dann schon das Ego ein bisschen gestreichelt und sagt, wegen, ich bin dabei. Weil so viele Dreihauber gibt es jetzt bei uns auch nicht.
Na, in Graz gibt es?
Fünf, glaube ich.
Fünf Dreihauber?
Ja, fünf, glaube ich, gibt es.
Wir haben einmal vier.
Einmal vier.
Mit der goldenen Bier.
Goldenen Bieren. Artis, Schmidhofer, Gilberghof, der Dorner damals noch und wir. Mhm. Also fünf ja. Dreihauber. Ja.
Aber du bist der einzige Vegane.
Natürlich. Ich sag, das ist sowieso, ich meine, es gibt, glaube ich, in dem ganzen Buch, ich würde nicht lügen, nur zwei oder maximal drei. Mhm. Ist im ganzen, ganz von den ganzen getesteten Lokalen, die rein vegan sind. Es gibt einige, die vegetarisch und vegan kochen, sind ein paar mehr. Aber voll vegan gibt es, glaube ich, nicht so viel.
Jetzt hat sich doch Gomio auch sowas einfallen lassen, diese grüne Haube.
Ja, dem grünen Stern im Michelin angelehnt. Aber der Michelin vergibt den grünen Stern ja praktisch für mehrere Lokale, also nicht nur für eins im Jahr.
Inflationär, möchte ich sagen.
Ja, war dann
aber
wurscht, andere Geschichte.
Aber es wurscht, nachher. Ja.
Bei Gomio gibt es die grüne Haube nur für einen Betrieb im Jahr. Sehe ich ein bisschen differenziert, weil ich sage, von wegen, das kann es jetzt eigentlich nicht wirklich sein. Aber dann mache ich es lieber gar nicht.
Das wäre im Prinzip dann eine ähnliche Auszeichnung wie, keine Ahnung, Koch des Jahres, Gourmet, ne?
Genau.
Ist lächerlich, finde ich.
Nein, ist für mich, die für mich nicht wirklich Relevanz hat, wenn ich sage, ich zeichne einen Betrieb im Jahr aus. Weil ich glaube, es gibt schon ein paar mehr Betriebe in Österreich, die das verdient hätten. Mhm. Und dann immer nur einen rauszupicken und zu sagen, wir machen, das ist ja, weiß ich nicht. Das Kriterium ist natürlich immer schwierig. Die Frage ist, was ist das Kriterium dafür, eine grüne Haube zu kriegen? Kommen Sie, kontrollieren Sie Einkauf? Kaufst du Bio, kaufst du nicht Bio? Wie ist dein Stromverbrauch? Bla, bla, bla. Was für mich da alles mit reinspielen würde, ist das überhaupt möglich, das in der Form zu kontrollieren? Mhm. Oder ist das eine Geschichte, dass Menschen bei dir anrufen und sagen, am Telefon dich fragen, was du machst? Und ein bisschen schauen, was du im Internet tust und ein bisschen beim Testen derjenige dort sitzt und ein bisschen hinterfragt, dann ist das ein bisschen eine Geschichte, die, sage ich mal, sehr flach daherkommt.
Du hast gerade vorher gesagt, dass es so wenige Lokale gibt, die überhaupt mit Hauben ausgezeichnet sind, die jetzt vegan oder vegetarisch-vegan kochen.
Genau.
Liegt es daran, weil es so wenige Lokale gibt, die das machen? Oder ist das Interesse seitens zum Beispiel jetzt in dem Fall Gomio geringer an diesen Lokalen?
Naja, grundsätzlich ist natürlich die Anzahl der Lokale die vegetarisch-vegan kochen im Vergleich zu der Anteil der Lokale, die sagen wir, Standard kochen, natürlich kleiner. Also das ist ganz klar. Also es gibt definitiv weniger vegetarisch-vegane Lokale, sag ich mal, die auf dem Niveau kochen, das der Gourmet testet.
Wobei, entschuldige, wenn ich dir unterbreche, ich das schon lustig finde, weil es wird ja da quasi alles in ein Fassel geworfen. Weil ja, das natürlich. Ist das Wirtshaus, wie wir zweimal so schön sagen, zum blutigen Hund, genauso wie der mit 4 Hauben, 5 Hauben gekrönte Betrieb, wo auch immer, keine Ahnung, ne? Die werden ja quasi alle gemeinsam bewertet.
Natürlich, wie gesagt, und das, was ich gerade wollte eben gerade sagen, wegen natürlich gibt es weniger vegetarisch-vegane Lokale in Österreich als, sage ich mal, fleischverarbeitende Lokale. Mhm. Das ist einfach Fakt, das ist auch dem geschuldet, wie es gewachsen ist die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Mhm. Auf der anderen Seite muss man halt ganz klar sagen, sind beim Gourmet, sage ich mal, keine ausgebildeten Fachkräfte als Tester unterwegs, sondern im Großteil Journalisten. Und da bin ich natürlich wieder in der Situation, man, da kann ich mir wahrscheinlich jetzt wieder die Pappen verbrennen. Da ist auch von wegen, wie kommt der Journalist dazu, meine Arbeit zu bewerten? Ich bewerte ja auch nicht die Arbeit von einem Automechaniker. Also da fehlt mir ein bisschen das Wissen hinten dran, oftmals auch.
Das Fachwissen
und das Verständnis dafür. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt dann da Menschen haben, die die letzten 5 oder 10 Jahre Lokale getestet haben, wo es Fleisch gibt. Und dann kommt der zu mir und soll mich testen. Aber eigentlich interessiert ihn das gar nicht, was er zu essen gibt. Das ist ihm eigentlich wurscht. Weil er eigentlich gern Fleisch isst. Also was soll da für Bewertung rauskommen? Mhm. Wenn jemand, der was eigentlich nicht mag, dann was bewerten soll, das halte ich für extrem schwierig.
Ist das auch ganz sicher. Weil ganz ehrlich, wenn ich wohin essen gehe, dann suche ich mir aus der Karte was aus, was ich gern mag.
Und bis jetzt ist auch da heuer für 2026, das wird immer nachträglich bewertet, verändert sich das ja sowieso ein bisschen, was für mich ein bisschen fragwürdig ist. Wie man feststellt, ist Print halt einfach tot. Meine, dieses Buch als Print wird halt wahrscheinlich nicht genug verkauft. Genau aus dem Grund, warum Michelin damals eben aufgegeben hat, weil eben die Verkaufszahlen dieses Printmediums in Österreich damals nicht mehr vorhanden waren.
Ja, sie regeln das jetzt über Zugriffe.
Also es wird alles nur noch online gemacht bei Michelin. Und Gourmet ist jetzt auf die grandiose Idee gekommen heuer, dass du ins Buch nur noch reinkommst, wenn du einen Bildeintrag oder irgendwas anderes kaufst fürs Buch. Dann kommst du ins gedruckte Objekt und ansonsten wirst du nur noch online abgebildet. Ist für mich jetzt immer so die Frage, macht für mich ein bisschen ein schiefes Bild, ob derjenige, der praktisch Geld investiert in den Gourmet, dann vielleicht auch nachträglich anders behandelt wird. Das will ich gar nicht in den Raum stellen, dass es so ist. Es macht es halt einfach ein ganz schlechtes Bild, aus meiner Sicht. Mhm. Warum, wenn man sagt, wegen das Buch rechnet ja nicht, Print ist einfach nicht das, was sie auszahlt. Warum macht man es nicht wie Michelin und sagt, man nimmt einfach nur und macht es einfach nur online und hat auch einen Dauerzugriff und kann das auch über das ganze Jahr immer wieder verändern, dass man irgendwie Tipps, wie der Michelin halt auch sagt, man hat ein Lokal gefunden und möchte es nur als Tipp auf die Homepage stellen und im nächsten Jahr sehen, wie er bewertet wird. Das war für mich eigentlich, wenn es eh nicht funktioniert mit dem Print, wäre das die Lösung.
Würdest du gern mit Verantwortlichen aus dem Gourmet drüber sprechen?
Wenn sie bereit wären, darüber zu sprechen, jederzeit. Aber das ist natürlich immer nicht ganz so einfach, weil ich glaube, Kritik ist bei all diesen Menschen, die solche Medien haben, eher immer schwierig angesiedelt.
Ja, die Frage ist, ob es konstruktive Kritik gibt dahingehend. Ich meine, du kannst ihnen ja natürlich vorschlagen, was du da denkst, ne? Ob das dann wirtschaftlich für die umsetzbar ist.
Genau, wirtschaftlich muss natürlich jeder, der so einen Führer herausgibt, entscheiden, was will er und wo will er hin. Nur wenn ich vom Gefühl her merke, von wegen, wo Print zahlt sich für uns nicht aus, irgendwie, irgendeiner muss die Kosten des Printmediums bezahlen und wir verkaufen nicht genug von diesen Büchern, dann zu sagen, von wegen, es müssen praktisch die bewerteten Betriebe zahlen, finde ich ein bisschen eigenartig. Weil das macht so den Eindruck der gekauften Werbung.
Es macht ein bisschen schief.
Und es ist natürlich auch so schief, wenn ich jetzt heute einen Betrieb habe, der im Buch bis jetzt nicht vertreten war und der dann aber jetzt aufgrund dessen, dass es so großartig ist, mit einer Haube ausgezeichnet wird, der kann ja im Voraus gar kein Bild kaufen. Kommt er dann nicht ins Buch, sondern kommt er nur online? Weil bei der ersten Bewertung sind ja viele dabei, die gar nicht damit rechnen, was sie bewertet werden. Und dann bin ich im Buch gar nicht drin,
weil ich die Chance gar nicht gehabt habe, ihr Bild zu kaufen, logischerweise.
Naja, wird dann nicht zugeschrieben, von wegen, sie wurden bewertet und sie haben jetzt die Chance, ein Bild zu kaufen und im Buch.
Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du neu bist, das war okay. bei mir damals war das nicht, okay. sondern das war erst dann im zweiten Jahr, wo du dann angeschrieben bist, sie sind wieder dabei. Mhm. Aber bei der Erstbewertung habe ich es ja damals auch nicht gewusst.
Okay. Naja, wir werden auch sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es ja auch wirklich einmal eine Gelegenheit, dass man diese, ich sage mal fast Sorgen, naja, Sorgen ist das falsche Wort, aber einfach diese Bedenken anspricht an geeigneter Stelle. Wir werden ja wohl heuer noch einmal auf der Gummio-Messe sein, genau. Also so ist es nicht. Wir sind heuer wieder dabei. Und
was der September so bringt.
Genau, so ist es. Ja, und es gab dann Anfang des Jahres 2025,
genau.
Da Michelin ist wieder in Graz eingezogen, also in ganz Österreich.
Ja. Ja, ich glaube, ist grundsätzlich für die Gastronomie in Österreich natürlich also eine traditionelle Nummer, muss man auch sagen, weil es einfach nach außen hin, sage ich mal, der Führer ist, der weltweit Präsenz hat.
Ja.
Und natürlich die Österreich dann auf die Weltbühne bringt, mhm. sag ich mal, von der Präsenz der Gastronomie. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man, es ist auch nichts, was unbekannt ist, dass Michelin sich das vom Tourismusverband bezahlen lässt, mit einem nicht so unerheblichen Betrag auf 3 Jahre. Mhm. Man im Raum stehen auf 3 Jahre irgendwas um die 2 Millionen Euro, die der Tourismusverband dafür ausgibt, dafür, dass der Michelin das wieder österreichweit macht. Ob man das gut findet oder nicht, ob das dann auch wieder bezahlte Werbung ist oder nicht, mhm. das ist dann auch wieder die Frage, in welcher Form.
Ja, aber sie ist nicht vom Betrieb direkt
genau.
bezahlt, sondern naja, über die Tourismusabgabe.
Über den Tourismusverband, ne? natürlich, ja, ja. Naja, klar. Ja, und wie gesagt, hat einige Überraschungen gegeben, andererseits auch viele, sag ich mal, Nicht-Überraschungen, die relativ klar waren. Hat einen neuen 3-Sterner hervorgebracht im Steirereck, der meiner Meinung nach lang überfällig war. Mhm. Aber ja, wie gesagt, wie wir vorhin gesprochen haben, was ich glaube, dass also mit, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube 36 oder 40 grüne Sterne, das doch sehr inflationär vergeben wurde. Wo sie mir die Frage stellt, wie ist das überprüft worden? Ja, haben sie wirklich nachkontrolliert?
Also es gibt ja wohl Betriebe, kurz Essen in Tirol ist, Salzburg ist er. Ja.
Ist in Tirol.
Ist schon Tirol?
Ist okay. Tirol.
Ist definitiv ein Betrieb, wo ich sage,
also
wenn es wer verdient, dann eher.
Nein, wenn er keinen grünen Stern kriegt, aber wer soll den dann kriegen?
Genau.
Mit eigener Permakultur und also wirklich in dem Bereich wirklich ein Vorzeigebetrieb. Mhm. Es sind einige Betriebe dabei, man will gar nicht näher darauf eingehen, wo ich mir die Frage stelle, warum kriegt der einen grünen Stern oder aufgrund von was? Aber ja, es wird seinen Grund haben, warum es so ist. Man wird eh sehen, wohin das führt. Sie haben jetzt seit dem ersten Jahr auch einmal die Problematik gehabt. Ich habe in Wien mit Herrschaften gesprochen, die auch mit 3 Hauben bewertet sind, aktuell noch. Wahrscheinlich bald, vielleicht denke ich mal mit 4, aber aktuell mit 3, auch voll vegan. Wo die Nachfrage eben auch war beim Michelin, warum sie nicht bewertet worden sind und da definitiv kein Tester da war. Ich glaube, auf Nachfrage meinerseits kam auch, dass sie nicht da waren, weil es natürlich auch nicht möglich ist, sage ich mal, innerhalb von einem Jahr alle Betriebe in Österreich abzugrasen. Das ist einfach nicht möglich und das ist ja auch beim Gummio immer die Geschichte, ob sie denn wirklich überall jedes Jahr effektiv auch da waren. Oder halt einfach, sage ich, sie machen die Bewertung vom letzten Jahr.
Ich nehme mal stark an, dass vorzugsweise von Michelin die Restaurants besucht worden sind oder Betriebe besucht worden sind, die natürlich in Gummio auch schon relativ hoch ausgezeichnet waren. Natürlich. Jetzt ist natürlich deine Auszeichnung mit den 3 Hauben erst im November kommen genau. und im Jänner ist das andere herauskommen. Das heißt, da war die Zeitspanne sicher zu kurz und genau. vielleicht warst du mit 2 Hauben wirklich nicht interessant. Ja. Was ich schade finde, auf der anderen Seite wieder, weil du warst auch als 2-Hauber in Graz, in der Steiermark, der einzige.
Nein, wie gesagt, das also, zeigt aber auch, wie gesagt, dass das Interesse der Tester, die da testen, sage ich mal, auf der Fleischseite liegt. Mhm. Wenn du dir anschaust, was an Betrieben ausgezeichnet wurde, die wirklich vegetarisch oder vegan sind, von denen die Sterne bekommen haben, ist das auch wieder eine verschwindend geringe Zahl.
Es fällt mir ganz schnell gar keiner ein. Also rein vegan fällt mir nichts ein.
Rein vegan ist, glaube ich, keiner dabei.
Also nicht in Österreich.
Ja. Vegetarisch ist der Paul Iwitsch. Mhm. Das Kurzessen ist definitiv vegetarisch. Mhm. Und rein voll, also voll vegetarisch, glaube ich, war es das dann aber auch schon in ganz Österreich. Aber wie gesagt, es hat auch die Michelin-Verleihung in Deutschland jetzt vor kurzem gezeigt, dass da das Interesse natürlich auch an dieser Art der Küche vielleicht nicht ganz so da ist oder die Tester, die da testen, vielleicht auch, sage ich mal, halt seit Jahren Fleisch Fisch und so weiter und eher die hochpreisigen Produkte in ihren Menüs Produkte haben, bevorzugen und dementsprechend halt einfach nett, du nicht auf dem Schirm bist in dem Fall, weil es ist in Deutschland ja auch mit dem Ricky Sabat im Seven Swans in Frankfurt jemand, der meiner Meinung nach schon lange einen zweiten Stern verdient hätte und ihn einfach nicht kriegt. Als erstes voll veganes Lokal in Deutschland mit einem Stern. Mhm. Aber das zeigt irgendwo für mich, dass da das Interesse anscheinend immer noch nicht groß genug ist.
Ich finde es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, beziehungsweise so als Augenauswischerei. Es war ja am Tag vor der Verleihung in Deutschland ein großes Event.
Für Nachhaltigkeit und vegetarisch-vegane Küche.
Ja, genau.
Da hat man sich ja gegenseitig ein bisschen den Bauch gestreichelt und gesagt, wir finden alles so toll und das alles ist so super.
So wichtig, es ist so wahnsinnig so wichtig. Und das muss man aber sagen, es war von Michelin irgendwie initiiert.
Es war eine Michelin-initiierte Veranstaltung. Und da ist noch betont worden, wie wichtig das doch wirklich ist.
Und das ist die Zukunft.
Und am Ende des Tages ist dann das rauskommen, was immer rauskommt. Mhm. Nämlich ist das bewertet, was immer bewertet wird.
Fand ich echt schade, weil, wie gesagt, wir versuchen seit langem, die Stadt zu bekommen. Aber es ist halt leider nicht so ums Eck. Ja. Und schwierig für uns dann zu erreichen, auch wenn es einen Flug gibt, wie wir wissen.
Ja,
aber von Graz nach Frankfurt.
So spontan immer ein bisschen eine
aber schwierige Geschichte. Spontan ist das schwierig, weil wir können nicht, wenn er jetzt anruft, heute am Abend dorthin gehen. Das funktioniert einfach nicht.
Das stimmt.
Aber es wird irgendwann einmal passen.
Das ganz sicher.
Ja. Aber wir haben uns einige andere vegane Lokale inzwischen angeschaut, so europaweit.
Ja, wie gesagt, in Kopenhagen.
Ganz cool.
War sehr cool. Wir waren jetzt vor kurzem in Prag, wo ich vegetarisch, du normal gegessen hast. Mhm. Also ich glaube, dass das schon auf einem gewissen Niveau sehr gut funktioniert.
Ja, das ist das, worauf ich jetzt raus wollte. Wir sehen das ja, wenn wir unterwegs sind. Wir machen gerne Städtetrips und wir schauen uns dann natürlich Restaurants an. Ich sage immer Betriebsspionage. Nein, aber wir gehen.
Bildungsurlaub nennt man das.
Ach so, ja. Wir gehen natürlich gern essen und natürlich schaut man sich dann was an, was einen interessiert. Und das sind halt in erster Linie vegetarisch-vegane Lokale. Und dass es kein Interesse gibt weltweit, könnte nicht sagen.
Nein, das stimmt ja auch nicht. Ich meine, das muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, die Zahl steigt. Hm. Die Frage ist natürlich immer, wie viele Tester gibt es jetzt in Deutschland? Wie viele Tester, ob jetzt Gomio oder Michelin oder was auch immer, gibt es in Österreich, in welcher Breite können die das in einem Jahr abdecken? Mhm. Oder braucht es einfach 2, 3, 4 Jahre, dass man gewisse Sparten auch mit abdeckt und mit besucht? Das wird schon so sein. Wie gesagt, weil die Leute, die das testen sollen, können, wollen, wachsen natürlich auch nicht am Baum. Wie gesagt, bei Michelin müssen sie ausgebildet sein und sind angestellt. Das macht es nochmal ein kleines bisschen schwieriger als beim Gomio. Ich sage von wegen, du versuchst halt irgendwie einen Journalisten zu akquirieren, sag ich mal, der das teils nebenberuflich eventuell auch noch mitmachen kann, wenn er eh journalistisch unterwegs ist. Das mag vielleicht der Spur einfacher sein. Weiß ich nicht, mag ja nicht beurteilen. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass du halt die Menge an Personen, die das testet, bei der Menge an Lokalen, die es gibt, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wenn du sagst, du hast jetzt für, sag ich mal, hättest für Österreich, was ich bei Michelin 20 Tester, und nimmst jetzt mal nur die Lokale, die im Gomio abgebildet sind, dann kann jeder von denen am Tag 3-mal essen gehen, damit das übers Jahr schafft, so auf die Tour. Also das geht sich ja nicht aus.
Ja, das ist klar. Mhm. Ja, wir werden ja sehen, wie sich das entwickelt. Wir werden es hoffentlich hautnah erleben, und zwar positiv. Kurzer Ausblick, was steht heuer noch auf dem Programm?
Ja, was steht heuer noch auf dem Programm? Also jetzt im August heiratet mal das Kind.
Ja.
Das ist jetzt mal das nächste Größere, was ansteht.
Und ich darf was dazu sagen. Wir werden vegetarisch essen.
Genau, es wird dort ein Buffet geben, das vegetarisch-vegan sein wird.
Ich freue mich riesig drauf.
Finde ich sehr cool, ich kann essen.
Ja, stimmt. Nicht nur Beilagen.
Genau. Ja. Nein, das ist mal das Nächste, was jetzt kommt. Wie gesagt, im Lokal hat sich jetzt eh schon, wie gesagt, einiges getan. Mit Tische austauschen und Wände andersfarbig. Jetzt kriegen wir noch ein großes Regal. Also wird sich da diesbezüglich auch ein bisschen was verändern, rein optisch. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise heute noch führt.
Mhm. Was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir? Klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber einfach noch ein restliches, ruhiges Jahr. Mhm. Also nicht ruhig von wegen keiner Gäste, aber ohne emotionale Ausreißer in irgendeiner Form. Also wir brauchen keine Unfälle, keine sonstigen Sperrenzchen, also einfach mal ein Jahr, wo du sagst von mir, okay,
das geht jetzt einfach so, wie es sein soll, zu Ende und ohne größere auch Ausschläge nach oben und Ausschläge nach unten. So hätte ich es eigentlich ganz gern.
Verstehe. Ja, du hättest jetzt noch einmal Gelegenheit, falls sich jemand findet, dass du dann einen Aufruf startest.
Also wenn sich jemand angesprochen gefühlt hat, natürlich, dass ich von wegen, es wäre genau sein Ding, ein bisschen zu arbeiten mit alkoholfreien Getränken, da sich ein bisschen mit einzubringen und gerade im Servicebereich, sage ich, vielleicht sehr offen ist und auch mit den Gästen ein bisschen agieren möchte, Gerüchteküche.
Das heißt, du bräuchst schon jemanden, der vielleicht recht kommunikativ ist.
Ja, wie gesagt, im Endeffekt klingt das ganz blöd, bräuchte ich einen Klon von mir. Nein, halt einfach jemanden, der auch vom Gefühl her vielleicht ein bisschen wird ist, der ein bisschen kommunikativ mit den Gästen ist, weil ich glaube, das hat sich jetzt gezeigt in dem Jahr, dass das schon sehr gut ankommt, wenn man ein bisschen eine Idee hat und auch ein bisschen Verständnis von dem, was ich tue und das nach außen an den Gast bringt, dann hat man da, glaube ich, sehr, sehr gut, ja, und sehr, sehr gut einen Job und auch viel Spaß bei der Arbeit, weil ich sage jetzt einmal, jeden Abend, 5 Tage die Woche, ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass du hast dich schwer überarbeitet. Bei einer Gästeanzahl, sage ich mal, von maximal 18 bis 20 bei Vollbilligung, ist das schon ein Kriterium, wo ich sage, ich glaube, das ist zu schaffen, ohne dass man in einen kompletten Stress verfällt. Und ja, jeder, der sich da angesprochen fühlt, weiß ja hoffentlich, wo er mich findet.
Wünsche ich dir das.
Ja, wünsche ich mir auch.
Gut, dann sagen wir für heute danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, baba.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.